Ja, hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge Seven Navy Talk.
6. Folge Navy Talk. Ja. Mit Moritz Siebenso.
Und dem Sven Navy.
Wie ihr seht, haben wir gute Laune. Wir dürfen euch recht herzlich begrüßen zu einer, ich glaube, sehr witzigen Folge. Wir haben uns mal ein paar Themen von euch genommen. Und haben das mal ein bisschen zusammengetragen und haben gerade eben diese 6. Folge vorbesprochen. Und ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, weil ich sehr gespannt auf die ein oder andere Story dabei bin. Heute in den Tagesthemen: alte Autos, wie sind wir zum Tuning gekommen? Ausstattung und Kosten bzw. Unterhaltungskosten unserer Golfs. Weiterhin die Fahrschulzeit. Wie lief sie ab? Wie lange mussten wir üben und waren wir Naturtalente? Und danach noch die Ankündigung des Special Guests.
Oh, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, wir haben eben ganz kurz nur die Themen angesprochen. Wir haben noch sehr viele Fragen von euch, die wir noch abgespeichert hatten. Und wir haben uns eben schon schlapp gelacht, weil wir haben beide auch festgestellt, dass wir uns noch nie wirklich über unsere jeweilige Fahrschulzeit gesprochen haben.
Nein, das wird sehr witzig.
Oh, unangenehm, das wird unangenehm.
Wir kommen dazu im späteren Teil der Folge. Ich würde sagen, wir starten bei dem Thema alte Autos. Wie sind wir zum Tuning gekommen? Also was hatten wir für Autos und wie waren die vielleicht auch motorisiert? Wie sind die ausgestattet? Was haben wir so mit den Autos so gemacht und so? Und wie sind wir so nach und nach eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind?
Ja, das ist doch eine verdammt gute Frage. Ich würde sagen, du fängst an, weil ich weiß, dass du ein paar mehr Autos schon hattest als ich.
Und okay, ich starte. Ich starte. Also mein erstes Auto war ein Opel Corsa C in Schwarz. Ja. Viele Plastikteile, sehr viele Plastikteile. Magere Ausstattung. Also ich hatte die altbekannten, ich hatte sogar schon elektrische Fensterheber. Boah. Ich war der Killer damit in meinem ersten Opel Corsa C. Das war ein 75 PS. Hm. 1,4er oder 1,2er? Nee, 1,2er war es, glaube ich. Ja. Eine absolute Höllenmaschine. Und das Allergeilste an diesem Fahrzeug war, dass der, wenn ich gefahren bin, hat er sich immer angehört wie so ein Düsenjet. Der hatte immer so ein ganz helles Fiepen. Wenn irgendjemand meiner Brüder oder guten Freunde das hört, die das Auto noch kennen, die wissen auch genau, was ich meine. Ich bin immer irgendwo entlang gefahren und dann hast du die ganze Zeit nur... Und ich war in der Werkstatt gewesen und
hab dann gefragt,
was ist das? Ja, was ist das für ein Geräusch, gell? Und dann haben die gesagt, das wäre normal.
Das ist normal!
Das verarschen, das ist doch nicht normal, gell? Also wirklich. Ich bin da ungeschoren echt durch die Gegend gefahren und habe die ganze Zeit gedacht, das darf nicht wahr sein. Und da habe ich schon angefangen mit den ersten geilen Tuning-Maßnahmen. Ich glaube, meine allererste mega geile Tuning-Maßnahme waren zwei weiße Rallye-Streifen, die ich mit meinem Bruder zusammen aufs Auge verliert habe. Und er hat von der Firma, hat er die geplottet, glaube ich. Ja. Und dann haben wir die Name das bei mir drauf gemacht und er hat ein silbernes Auto gehabt. Der hat dann Ford Puma, auch ein mega geiles Auto. Absolute Gang. Und der hatte sich dann schwarze Streifen gemacht und dann haben wir uns die aufs Auto geklebt und ich fand das so geil. Ich finde das wirklich so geil.
Ey, man war der King, ne? Ja.
Man war der absolute King. Bist du rumgefahren, hast du zwei Rallye-Streifen auf deinem Auto gehabt. Ey, die waren sogar echt gut verklebt. Das konnte er damals schon richtig gut.
Aber das ist halt Tuning, ne?
Also, das ist halt Tuning, ey.
Wie einen also, so eine Streifen total begeistern können am Anfang. Und das ist das Größte.
Mega, 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 mega geil. Echt. Und dann weiß ich noch, ich hab noch mal so, ich hatte halt natürlich immer, wie sich's natürlich gehört, irgendwie so Schubkarrenräder gehabt im Winter. Ne? So schöne Vollmetallfelge, ja. Und dann hatte ich irgendwann mal von irgendeinem so Reifen geschenkt bekommen. Ne? Überhaupt gar keinen Plan von dem ganzen Thema gehabt. Eine Reifen, ach super, ja, gucken wir mal. Ne? Und dann bin ich dann aufgezogen, ne? Und dann mit dem Ding gefahren, alles hat geschliffen, ne? Aber sah cool aus. So, Reifen für so ein Opel Corsa C, der normalerweise so 155 oder sowas irgendwie bin ich im Winter gefahren, also richtig Asphalt-Trennscheiben. Und dann habe ich irgendwie so 245 aufgezogen. Es war überhaupt im ganzen Radkasten, da war überhaupt gar kein Platz dafür. Habe ich dann auch wieder irgendwann revidiert. passiert. Und dann ist mir aufs erste Auto ist mir einer draufgefahren, das ist ein Auffahrunfall gewesen. Fahrschule vor mir angehalten und der hinten dran, Ortseingang, hat es nicht gesehen. Volle Kanne mit 60 auf mich draufgeschippelt.
Ist dir was passiert damals?
Ja, nur Schleudertrauma. Okay. Also nur Schleudertrauma gewesen. Es war ganz okay. Wenn man da so Kartfahren mit den Jungs war, dann war das ungefähr das gleiche Gefühl, wenn man da unterwegs war. Boah, okay. Zweites Auto habe ich mich dann nochmal für ein Opel Corsa C entschieden. Mhm. Und das war so die erste Stufe Navy is born. Warum? Also ich habe nämlich 125 PS gehabt. Ich hatte einen 1,8er. Ich hatte einen 1,8er GSI.
Ne? War das, okay, das war dann das Topmodell der Serie, ne?
Das war dann Serie, das Topmodell, ja. Mhm. Das war, wie soll ich sagen, das war für mich eigentlich ein großer Traum, weil ich dachte immer so über 100 PS, boah, Wahnsinn, ja. Mein Bruder, der kleine Gauner, der jüngere Bruder, ne, hatte natürlich immer Glück gehabt und hat sich dann auch irgendwie, der hat ja nach mir ein Auto gekauft und bei mir war es so, meine Eltern haben immer gesagt, nix, 100 PS geht's nicht, ne, geht's nicht. 75 PS reicht, kannst du erstmal mitfahren. Fand ich auch gut, also ich jetzt im Nachhinein fand es wirklich gut. Mein Bruder, der kleine Penner, weißt du, der, ne, der durfte sich dann ein 120 PS Auto kaufen.
Als erstes.
Ja, den Ford Puma, ne, also die geilste Schüssel überhaupt, aber egal. Als erstes das Ding dann geholt und dann habe ich so gedacht, ich will jetzt einen GSI. Hab den dann gekauft und der hatte nicht nur vorne eine Scheibenbremse, sondern sogar hinten.
Oh, also, okay.
Das war schon die absolute...
Das ist schon krass gewesen für die damalige Zeit.
Also absolut modern, ja. was hat man dann gemacht? Ich glaube, den habe ich dann nochmal weiße Streifen aufgezogen, weil ich es so geil fand.
Jawohl.
Dann hat man so Musikanlage eingebaut, was man früher ja auch immer gemacht hat.
Ja.
Den Bass so groß eingebaut, ne, dass... dass ich nach und nach immer alle Schrauben so leicht aus den Gewinde gedreht habe.
Das wird immer lauter.
Und das war wirklich echt, also das war, es war schön. Also das war ein mega cooles Auto, also bis zum dritten Gang durchdrehende Reifen und sowas, also hat mir immer viel Spaß gemacht.
Ultra krass.
Sehr agil und den habe ich leider auf der Autobahn dann zerlegt. Also ich war nicht dran schuld, vor mir ist jemand rausgezogen, einfach auf die linke Spur und ich habe mich dann leider zerlegt mit der Karre. Was mich dann dazu bewegt hat, dass ich natürlich wegen dem Fahrerfluchtsthema, also der ist dann geflüchtet und ich hatte kein Kennzeichen und nichts und so. Und dann.
Was ist mit dir passiert? Bist du dann irgendwie, hast du dich gedreht oder sowas? Oder?
Boah, ja, hör auf. Ich bin auf der linken Spur gewesen, von Frankfurt heimgefahren nachts.
Ja.
Und linke Spur und ich habe nur rechts eigentlich ein Auto gesehen und das war aber so krass, dass da, dass es dann eigentlich zwei Autos und das Auto, was dann ausgeschert ist, war so dicht hinter dem anderen, dass ich es von hinten nicht gesehen habe.
Boah,
und der GSI ist auch, wie schnell ist der gefahren? Realistisch 220 mit dem Tacho oder sowas. Und der ist schon schnell gewesen für so ein kleines, altes Auto.
Heftig.
Und das fand man natürlich dann auch schon mal cool, irgendwie mal so schnell zu fahren. Ich bin dann aber in dem Moment wieder schon 180 gefahren.
Mhm.
Was in so einer Schüssel auch schnell ist, finde ich.
Das ist richtig schnell, ja.
Also du hast Windgeräusche, als würdest du wirklich mit einem Dreirad 180 über die Autobahn fahren, ja.
Und das Lenkrad umklammert wie sonst was, ne?
Ehrlich, ja, also wirklich. Und dann ist er halt einfach echt ungelogen knapp 50 Meter vor mir rausgezogen und ich habe dann halt blöd reagiert, habe halt gebremst und dachte so, ich kann halt nach rechts ziehen, ne, weil ich habe ein Fahrsicherheitstraining gehabt und dachte, naja, komm, dann kriegt das irgendwie hin, ach, am Arsch. Rechts gezogen war da das andere Auto und auf das bin ich dann voller Kanne aufgeschlagen, habe mich dann auf die Seite gedreht und bin dann auf so einer unbegrenzten Autobahn erstmal lange gerutscht, bis ich dann links in die Leitplanke eingeschlagen bin.
Boah, das klingt wie so ein Horrorfilm, ey, was du
alles erlebt hast. Also es ist sehr, sehr ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann wirklich in dem Auto lag und du kannst dir ja vorstellen, wie ich in dem C-Corsa sitze, der dann noch mit eingedrücktem Dach irgendwie auf der Seite liegt.
Aber dir ist nichts groß Schlimmes passiert, also du
also beim Unfall selbst gar nichts, also überhaupt nicht. Also was ich schon hatte, war dann irgendwie so schon schockmäßig, das schon sehr hart, weil ich dann auch echt, ich lag dann da, weißt du, das Auto, Warnblinkanlage anmachen, ging nichts mehr, ne? Also war gar nichts mehr. Und ich habe nur in dem Auto gesessen, also du musst dir vorstellen, du hängst so schräg in dem Auto, hängst ja im Kopf irgendwie kurz vorm Lenkrad, weil das Dach eingedrückt war und dann hörst du die ganze Zeit nur und du weißt, es ist eine unbegrenzte Autobahn und du weißt, dass du auf der linken Spur liegst mit deinem Auto und ich denkst die ganze Zeit so, ach du Scheiße. Und dann höre ich nur Leute kreischen, Leute schreien und sowas und die haben dann halt echt, da sind Leute halt angehalten. und haben dann halt den ganzen Verkehr runtergebremst und haben mich dann aus dem Auto rausgezogen und sowas. Also richtig gut. Ich habe also keine Ahnung, wer das war. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe die Leute nie kennengelernt.
Das waren irgendwelche Ersthelfer. Privatleute, die
einfach Ersthelfer.
Krass. Also ich meine, das ist ja echt toll, dass sie es gemacht haben, weil das ist ja wirklich eine ultra gefährliche Situation, gerade auf der linken Spur. Dass sie das dann da geschafft haben, dass kein anderer noch irgendwie verletzt worden ist und die dich dann da rausziehen konnten, bevor dir noch irgendwie, keine Ahnung, wo noch was anderes Schlimmeres passiert wäre. Weil wenn man auf der linken Spur mit dem Auto liegt und man weiß, dass man gerne einer auf der linken Spur mit 200-300 km/h da mal vorbeischießt, der sieht es dann eventuell auch zu spät. Das hätte dann auch ordentlich schlimmer ausgehen können.
Ne? Ja, absolut. Also vor allem war das halt wirklich nach Frankfurt. Die ganzen Autobahnen da sind halt schon sehr, sind halt unbegrenzt und das war halt ein komplett, das war ein komplett gerade, komplett gerades Stück einfach, ja. Da war keine Kurve, nix. Und wenn du dann halt irgendwie wirklich kaputte Rücklichter oder beziehungsweise eine war halt kaputt vom Aufschlag auf die Seite und die Batterie aus, ne, das heißt keine Beleuchtung mehr, nix mehr, war das schon echt, also. Das Gute war halt auch, dass alle, die das gesehen haben, dann halt auch direkt angehalten haben und halt auch Aussagen bei der Polizei gemacht haben. Krass. Das hat dann dazu geführt, ich habe wirklich keine Strafe, nichts bekommen. Man hätte ja sogar, ich meine, hätte einen Teil Schuld bekommen können, weil ich über 130 gefahren bin. War aber nicht der Fall. Okay. Die haben halt ausgesagt, dass es Fahrerflucht war, aber das Auto ist weg. Also die haben dann auch versucht, es noch zu bekommen, aber ja, ich habe ja noch Lichthupe gemacht. Das haben auch die Leute ausgesagt. Das heißt, er müsste es normalerweise mitbekommen haben, dass ich wirklich von hinten irgendwie kurz hinter ihm war.
Ja,
ja und naja, also es ist alles in allem ist es ja gut gelaufen. Das hat dann aber erstmal dazu geführt, dass ich natürlich, was war das? Ich war da, jetzt muss ich mal überlegen, ich war da ausgelernt. Da haben wir schon unsere eigene Wohnung auch gehabt.
Mhm.
Genau, das war, ja. Da hast aber noch nicht so mega viel Kohle verdient. Ne? Dann hast du dann irgendwie ein Auto, das hat dann irgendwie 3.000 oder so gekostet, hast dann verloren. Und dann hast du jetzt erstmal, hast du erstmal keine Kohle gehabt, um da jetzt irgendwie ein neues Auto zu kaufen.
Mhm.
Und dann habe ich erstmal gespart und habe dann von einem alten Arbeitskollegen, also ich habe ja bei meiner Firma gearbeitet, früher mal, wo wir so orangene Fahrzeuge hatten. So, und das hat er dann irgendwie, die wurden dann immer verkauft an die Family-Mitglieder. Ich muss die Geschichte erzählen, weil sie mega ekelhaft ist. Und dann haben die so gesagt, ja, hier, ich habe das damals mal für meinen Vater gekauft und der braucht das nicht mehr und kannst das jetzt haben irgendwie für 300 Euro oder sowas, ja. Und ich so, ja, geil, super, 300 Euro. Dann war das so ein Astra-Kombi, ich weiß nicht welches Modell, uralt, wirklich uralt, ne, so ein komplett dünnes Lenkrad. Aber das Schlimme war, der war von außen orange und von innen auch. Das war ein Kettenraucher.
Oh.
Der hatte einen Bauernhof. Hinten an der Decke war Schweinebrut, hinten drin im ganzen Auto war überall, war einfach überall nur Matsch und Stroh.
Oh,
die Karre hat gestunken, jedes Mal meine Hände danach. Es war so ekelhaft als Nichtraucher, meine Hände haben nur noch danach gestunken.
Oh.
Ich musste... Das Auto war so feucht im Innenraum, dass ich so einen Keller entfeuchte vorne auf das Armaturenbrett
gestellt habe. Der gute Beifahrer.
Ich habe gelernt, dass man, wenn man mit Spüli zum Beispiel die Scheibe sauber macht, dass die nicht mehr beschlägt. Weil meine Scheibe ist immer beschlagen.
Man lernt fürs Leben in so einem Auto, ey.
Und beim Auffahren auf die Autobahn musste ich immer auf der Standspur auch noch beschleunigen, weil ich sonst vom LKW überrollt wurde.
Oh.
Und bei 110 hat das Lenkrad die ganze Zeit immer so komplett ausgeschlagen hin und her gewackelt. Also das Auto war ein absolutes Highlight in meinem Leben. Und danach...
Scheiße.
War ich halt noch so ein bisschen so, erstmal so weg von diesem ganzen, ich war ja schon eigentlich immer so ein bisschen autovernarrt und dann war es dann erstmal so, dass ich nicht mehr so irgendwie den riesen Bock darauf hatte und habe mir dann einen Tiguan gekauft, mit damals ausgelernt war und sowas und dann irgendwie ein bisschen Kohle beiseite gelegt hatte und dann habe ich mir einen Tiguan gekauft und den habe ich dann ein paar Jahre gehabt, ich glaube 3,5 Jahre oder sowas, bevor ich mir dann den Golf gekauft habe.
Mhm. Okay.
Ja. Also so, das ist so der Werdegang, also erstmal der Werdegang der Autos,
ja.
die Baby-Geschichte. Und dann, also dann mit den Jahren mit dem Tiguan bin ich dann schon so ein bisschen von diesem Daddy-Mobil wieder weg und hab so gedacht, ich brauche nochmal irgendwie was anderes, ich will noch was anderes. Und dann dachte ich so, und Golf war halt immer mein Traum, also der 6R war eigentlich immer mein Traum.
Mhm.
Und dann hatte ich halt durch die 4 Wellen Möglichkeiten, mir zu sagen, ich muss mir eh ein neues Auto kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ein 7er R kaufen, was ein Traum.
Und ja, geil.
Hab das dann getan, ja.
Also
das zu meiner Geschichte, ich glaube, das ist erstmal ausführlich genug gewesen für den Anfang. Wir kommen dann nochmal, wie wir es dann nach und nach beim Tuning entwickelt haben. Ja.
Genau, und dann noch zu den Ausstattungen der Fahrzeuge und Kosten und sowas kommen wir dann im nächsten Teil des Podcasts zu sprechen.
Genau.
Ich mach dann mal weiter.
Jetzt bist du mal dran, genau.
Genau, mit meiner Geschichte. Meine Geschichte ist autotechnisch relativ kurz, denn ich hatte vor dem Golf GTI nur ein Auto. Und zwar ein Polo 6N 44 kW 60 PS. Ich war noch in meiner Ausbildung. Ich habe 2014 meine Ausbildung begonnen. Und habe auch 2014 dann im November mein Auto geschenkt gekriegt von meinem Vater. Der hat nämlich damals gesagt, hey, ich schenke dir dein erstes Auto. Und ich war gerade auf einer Sitzung in so einem Kaff wirklich. Und dann kriege ich so eine Nachricht von meinem Vater, nur so ein Bild von so einem blauen Polo, wie er vor der Tür von meinem Vater steht. Und ich so, ist das meiner? Er so, ja, kannst du gerne jetzt jeden Tag abholen. Ne? Ich bin ausgerastet, ne? Erstes Auto und ab dafür. Ja, aber um vielleicht noch an deine Unfallgeschichte anzuknüpfen, ich muss sagen, bevor ich dieses Auto hatte, meine allererste Fahrt mit einem Privatfahrzeug nach der Fahrschule, das hat jetzt noch nichts mit der Fahrschule zu tun, darauf kommen wir auch nachher nochmal zu sprechen, aber ich bin mit dem Golf 6, keine Ahnung, irgendwie so ein Standardmodell, 1,4er oder so, von meiner Mutter gefahren, sie auf dem Beifahrersitz, meine erste Fahrt, wir sind so eine halbe Stunde, Stunde durch Hamburg und dann komme ich an so eine Straße, wo durch so ein Ponton, wie soll man das beschreiben, die Straße verengt wird, dass man entweder warten muss, bis der Fahrer auf der Gegenspur erstmal durchgefahren ist, dann kann man weiterfahren. Und ich so, okay, ich halte nicht an, ich fahre einfach langsam durch. Und dann kommt mir ein alter Jaguar entgegen und ich denke so, okay, das wird knapp. Ich fahre und fahre, auf einmal macht's und ich nur so, fahr weiter, Moritz, fahr weiter. Und dann sehe ich nur links. Ich habe mich total erschrocken. Ich war total wie weggetreten. Habe ich dann angehalten und dann habe ich nur gesehen, okay, der andere Fahrer, der Jaguar-Fahrer, Rückwärtsgang rein, weiße Lichter an, fuhr wieder zurück. Und wir haben uns dann an den Außenspiegeln getroffen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir regeln das ohne Versicherung. Er soll sagen, was er dafür kriegt. Ja, es waren dann 800 oder 900 Euro für so einen verfickten Rückspiegel vom alten Jaguar. Mit Stellmotor und was nicht, der hat uns auch wahrscheinlich noch verarscht, wir dachten, komm, ich will jetzt nicht einen Monat Führerschein und dann gleich so einen Kack haben. Das war so die erste Geschichte, die ich mit dem Auto hatte. Wofür ich meiner Mutter sehr dankbar bin, das war ja noch relativ weit von unserer Wohnung entfernt. Sie meinte, so Moritz, du fährst jetzt trotzdem das Auto nach Hause, sonst fährst du nämlich nie wieder Auto, weil du nur noch Angst hast. Und ich hatte Angst, ja, weil ich war total schockiert. Bin dann aber wieder eingestiegen, bin nach Hause gefahren, eingeparkt und war dann aber relativ froh, dass ich doch noch weitergefahren bin. Mhm. Das ist so diese erste Geschichte. Dann habe ich ja mein Polo gekriegt. Schönes, ich weiß nicht mehr genau, wie die Farbe hieß. Indigo-Blau. Indigo-Blau war das.
Geil.
Wunderschönes Teil. Das Auto hat auch einen Namen. Ihr wisst ja, unser GDI heißt der Felix. Wir müssen irgendwie jedem Auto einen Namen geben. Und unser Polo damals hieß Mona. Und Mona, sogar der Name. Mona
hört sich so ein bisschen an wie so eine, die ruft so eher an, um mal nachmittags noch ein bisschen Freude zu haben oder so. Ne?
Die wohnt in so einem Wohnwagen an der Autobahn, ja.
Hallo Mona.
Rosettenmona, ja. Nee, auch der Name.
Rosettenmona.
Sogar der Name Mona hat eine kleine Geschichte, denn mein Vater hatte früher, als wir noch relativ jung waren, einen Golf 3. Und wir sind gefahren über eine Baustelle und dann muss man so einen Kannstein hoch und leider ist da ein Reifen geplatzt. Und wir hatten ein Ersatzrad hinten drin. Und das Ersatzrad hatte einen Namen. Also von VW aus. Ich weiß nicht, wer so alte Golf 3 kennt, aber das Ersatzrad hieß Mona. Und den Namen fand ich irgendwie so geil, dass ich gedacht habe, hey, ich nenne mal erst das Auto so. Und dann fing es auch bei uns an, jetzt auf das Tuning zurück, wir haben, der hatte schon eine Zentralverriegelung, aber halt nur mit Schlüssel reinstecken und drehen. Und dann ich so, oh,
jetzt kommt's.
Ich bei eBay geguckt und dann hier, guck mal, eine Fernbedienung kannst du an die ZV-Pumpe anschließen und dann hast du hier richtig modernes Ding, ey, gekauft, rangebaut und ich dachte, ich bin der Geilste. Ich war schon von 50 Meter weit weg, Auto aufgeschlossen, Auto zugeschlossen. Ja, komm. Gib ihm, ey.
Guck mal hier.
Ja, das war halt so eine Kack-Standard-Fernbedienung, wie du sie auch bei Abgasanlagen öffnest. Ich glaube, das ist dieselbe Fernbedienung, wie wir sie auch bei unserer Klappenabgasanlage haben. Einfach so ein Standard-Schalter. Dann haben wir auch, so wie du auch gesagt hast, auch die Soundanlage ein bisschen finde. Ich habe mir bei Amazon nochmal so Sony-Lautsprecher gekauft, die umgebaut. Ich habe sogar, der Tacho war in so einem dunklen Grün, so ein Standard-VW. Also die Tacho-Beleuchtung. Dann habe ich so einem Typen gesagt, hey, der da hat das bei eBay damals angeboten. Ich hätte gerne das als dunkelblaue Beleuchtung. Und dann hat er mir ein Tacho zugeschickt und hat mich so gefragt, welche Kilometer soll ich denn als Gesamtfahrleistung einstellen? Ich so, warte mal. Also ich hatte damals, glaube ich, der hatte Runde 80 und ich habe gesagt, komm, stell mal wieder 80 ein. Ich wollte da jetzt niemanden bescheißen, weil bei so einem Auto da macht es halt auch nicht mehr viel aus, wenn er dann nach 10.000 weniger hat. Nee, und dann den Kühlergrill umgebaut auf einen von Kamai, die so für Opel und VW damals ja viel, viel Teile angeboten haben. Dann habe ich mir aus Winterhude hier Hamburg so einen Satz Felgen geholt. Das ging dann los und ein Radio, natürlich ein Blaupunktradio mit schön blauer Halle, heller Beleuchtung, der ihn beim Fahren völlig irritiert hat. Flatter, flacker, flacker, flacker. Und du so, oh, leck mich am Arsch, ey. Ja, und dann kam so, ich wollte, damals gab es von dem Polo, glaube ich, eine XXL-Version, hieß sie. Die hatte dann nicht eine zweiteilige, sondern eine einteilige Stoßstange, vorne und hinten. Und dann hatte ich nämlich meinen ersten Unfall mit meinem eigenen Auto. Ich habe mit Siegfried zusammen, ich habe sie abgeholt, da sind wir von meiner Arbeit, wollten wir nach Hause fahren. Wir haben noch, also ich habe noch zu Hause gewohnt, also bei meinen Eltern. Und dann kurz, so 1 Kilometer von zu Hause entfernt, ganz große, also wirklich eine sehr große Kreuzung in Hamburg, Simonsplatz, wer sie kennt. Und ich war das zweite Auto in der Ampelschlange. Ich hatte Lederjacke an, Fenster runter. Ich dachte so, geil, Mann, Wochenende. Es war Freitagnachmittag, nicht? Und da komm, richtig gutes Wochenende jetzt. Und dann fährst du los. Und das Ding ist ja, man kann sagen, was man will, aber in der Stadt den Sicherabstand halten, 25 Meter, wenn man 50 fährt, das ist so gut wie unmöglich meistens. Also sonst wirst du überholt, die scheren vor dir ein. Ist halt sehr, sehr schwer. Und natürlich habe ich das damals auch nicht so gemacht, wie es eventuell hätte machen sollen. Das erste Auto fährt los an der Kreuzung, ich fahre direkt hinterher. Und es ist ja auf einer Kreuzung auf beiden Seiten dann so ein Fußgängerüberweg, den man überfährt. Und auf der anderen Seite der Kreuzung, auf einmal bremst das Auto vor mir, komplett ab und ich knall dem rauf.
Oh nein.
Und oh Mann. Ich kann mich noch dran erinnern, welches Lied ich gehört habe. I'm an Albatross, so what? Und dann standen wir da. I'm an Albatross, voll laut. Ich so, ach du Scheiße. Erstmal das Radio ausgeguckt, ob uns beiden gut geht und so. Naja, und dann habe ich gewollt, ja, warum haben sie denn gebremst? Habe ich die Tante nur gefragt und so. Ja, dann ist eine Radfahrerin über Rot gefahren. Deswegen hat die abgebremst, hat die Radfahrerin nicht mitgenommen, aber ich habe dann halt zu spät gebremst oder hatte zu wenig Abstand, bin dann draufgeknallt. Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, es ging allen gut, keiner hat sich doll verletzt. Aber ich habe halt theoretisch die Hauptschuld bekommen oder hätte sie bekommen. Wäre die Radfahrerin nicht da geblieben und hätte gesagt, nee, das war meine Schuld, das tut mir total leid, und sie hat halt alles zugegeben. Und die war wirklich, wirklich nett, auch wenn sie Scheiße gebaut hat. Und die wollte meine Nummer haben, weil sie mir gerne irgendwie, sie wollte halt gerne, dass ihre Versicherung meinen Schaden übernimmt. Das hat die Versicherung dann aber abgelehnt, weil ich einfach den Sicherheitsabstand hätte einhalten müssen. Und dann ist es dazu gekommen, dass sie diese Entscheidung auch per Post zugeschickt bekommen hat. Dann hat sie mich gefragt, wie groß ist denn mein Schaden? Ich so, keine Ahnung, ich werde das wahrscheinlich mit Gebrauchtteilen machen und dann selber einbauen oder über eine Werkstatt von einem Kumpel. Dann hat sie gesagt, hey, ich überweise dir 500 Euro und dann machst du das selber und dann hast du keinen Schaden da draus. Ne? Und dann hat sie mir wirklich geschickt. Das
ist ja wirklich krass, also die Courage hoch 10.
Ja, also ich habe mich auch unglaublich bei der bedankt, ne? Aber habe auch natürlich ihr erstmal das Ohr voll geheult, weil ich meinte, mein erstes Auto und ich bin in der Ausbildung. Weil sie hat dann auch die Hauptschuld gekriegt, aber meinen Schaden muss ich dann selber zahlen. Das Witzige war, ich habe dann natürlich auch die Daten ausgetauscht bezüglich der Versicherung mit der Dame, der ich reingefahren bin. Die wohnte 2 Wohnungen weiter. Habe ich dann im Nachhinein rausgefunden.
Da hat sich dann mal gewunken.
Moin. Ja, und mit den 500 Euro konnte ich mir dann eine neue Frontschuhstange, noch die einteilige, endlich kaufen. Die fand ich eh schon geil. Dann noch eine Haube bei eBay geschossen für 55 Euro oder sowas, extrem günstig. Und dann halt noch Einbau, dass ich dann bei 500 Euro lag, alles zusammen.
Ja, geil.
Das ist natürlich gut. Und so wie du auch, 2 weiße Rallye-Streifen auf dem Auto, ja, von der Stoßstange bis hinten zum Kofferraum durchgezogen. Weil ich habe die Dinger bei eBay gekauft für 14 Euro und dann waren Siegfried und ich, haben es 4 Stunden in der prallen Sonne raufgeklebt und es sah wirklich gut aus. Also,
geil, ey. Echt. Also wirklich noch, habt ihr das direkt verklebt oder habt ihr es nass verklebt?
Nass.
Nass. Ja, genau, wir haben es auch nass verklebt. Das weiß ich, kann mich da so gut noch dran erinnern. Rallye-Streifen. ja. Das verklebt, dann ja. So weggerakelt alles, ja. Ey.
Oh, das war eine Arbeit, aber das war geil.
Da kannten wir uns noch, aber wir haben die gleiche Grundgeschichte, ja.
Ja.
Weiße Rallye-Streifen.
Ja. Ja, und eine kleine Geschichte noch, auch eine der ersten Fahrten mit dem Auto, und dann fahre ich so durch eine unserer Straßen bei uns in der Umgebung, relativ kleine 30er-Zone, und ich sehe so, waren das gerade Scherben, über die ich rübergefahren bin? Nee.
Oh nein.
Nee, komm, fahr. Und dann sind wir zum Mediamarkt gefahren, in so ein großes Parkhaus, eine Stunde drin gewesen, kommt wieder ein Reifen platt. Ich so, oh, was mache ich jetzt, ne? Dann das Ersatzrad, das hatte leider keinen Namen, aber rausgeholt, gewechselt und so weiter.
Das Ersatzrad.
Oh. Ja. Und, aber das Auto hat so viel Spaß gemacht, und ich habe es dann am Ende verkauft für 200 Euro mehr, als das mein Vater damals bezahlt hat. Also mein Vater hat es, glaube ich, gekauft für 1,3 und ich habe es verkauft für 1,5. Was ich ganz geil fand, obwohl wir 20.000 Kilometer gerissen haben, aber wir haben es halt relativ schön gemacht, und bei so einem alten Auto, der Preis, der fällt ja auch. Also der hat irgendwann so ein Niveau das erreicht.
So wie bei den neuen Autos, genau. Wenn du mal so ein Auto gekauft hast oder sowas, ja. Ne, hast du es 3 Meter über den Hof bewegt, ist es schon 20.000 Euro weniger wert.
Ich habe das Auto hier nach Hamburg-Altona verkauft, und das Witzige war, der Typ kam vorbei mit seinem Sohn, das war auch das erste Auto für ihn, und meinte dann, ja, ich will bald ein S5, aber ich brauche erstmal ein erstes Auto. Ich so, da ist der Polo das Richtige. Und der hatte den Wagen bei uns in der Tiefgarage, die kennst du ja. Hat sich da den Wagen angeguckt, ist 5 Meter vor und zurück gefahren. Jo, nehme ich. Keine Testfahrt,
gar nichts. In der Tiefgarage, ja. Alter.
Und ja, und das war 2 Wochen, bevor wir den GTI abgeholt haben. Aber dazu kommen wir dann, ja, sind wir eigentlich jetzt durch mit der ersten Autosgeschichte, weil ich hatte nur ein Auto. Und dann knüpfen wir doch gleich mal an bei deiner Geschichte, wie du dann zum Golf R gekommen bist, oder wie du, ja, wie war zum diese Tuning Geschichte?
Gekommen bin.
Genau.
Also ja, genau. Also Golf R, ich habe erstmal dann danach gesucht und habe dann einen Händler gefunden. Und bei mir war es ja so, dass ich den halt über meine Firma gekauft habe. Das heißt, ich hatte eigentlich einen gehabt, den ich mega gut fand. Mhm. Und bin da extra hingefahren. Das war halt irgendwie 50 Minuten, bis ich da war bei dem Autohaus. Und habe so gedacht, ey, jetzt Probe fahren, und wenn das läuft, dann nehme ich den und sowas. Und dann komme ich dann da an und habe mir den dann noch angeguckt und sowas. Und dann kam der Chef und dann habe ich so gesagt, ja, hier, Auto cool und sonstiges. Und dann habe ich so gesagt, ja, Mehrwertsteuer ausweisbar, ja, da ist es uns ein Fehler unterlaufen, die Mehrwertsteuer ist nicht ausweisbar. Ah ja, nicht so, ey, richtig angepisst gewesen, mich schon so ein bisschen in das Auto scheiße. Verliebt, dachte schon so, oh, den will ich jetzt haben, ja, ach, scheiße.
Nein.
Mich dann wieder zurück draußen in mein Auto gehockt und habe so gesagt, nee, jetzt habe ich nochmal geguckt, ganz spontan, was gibt es jetzt hier von meinem aktuellen Standort jetzt in der Nähe für Autos. Und dann bin ich schon so ein bisschen nach Hause geleitet worden, da war ein ganz neues Angebot drin vom Autohaus und ich so, ja, geil, da fahre ich jetzt hin, bin dann hingefahren. Hab vorher angerufen, hab so gesagt, hier, ich habe Interesse, ist die Mehrwertsteuer ausweisbar? Ja, ist ausweisbar. Ist sie wirklich ausweisbar? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich war gerade bei einem Autohaus, da haben die Jungs das verrafft, ich bin extra hingefahren. Nee, kommst zu uns, ey, das läuft schon. Okay. Stand er schon da, rote Nummern schon drauf, der kam raus. Ey, ich habe schon ein bisschen Sprit reinmachen lassen und sowas, kannst du mal eine Runde fahren, wenn du willst, ey.
So. Geil.
Ja, okay, warum eigentlich nicht? Und dann das erste Mal so ein Auto, also so wirklich das erste Mal so ein Golf 7R gefahren und dann in diesem Auto gesessen. Alter, Space Shuttle, echt gedacht, ey, leck mich am Arsch, ist das geil.
Eine andere Welt, ne? Ja,
krass. Boah, krass. Der Tiguan, ich meine, der war ja auch schon relativ modern, aber so die ganzen Ausstattungsdetails, die dann halt der R jetzt hat, ey, das ist schon so, boah, das war für mich dann damals schon so, okay, das ist richtig gut. Und dann habe ich so gesagt, also ich war schon so ein bisschen verwöhnt durch diese ganzen Europcar-Geschichten damals schon, weil ich da schon viel Mietwagen gefahren bin. Dann habe ich so gesagt, ACC muss er haben und sonstiges. Und dann haben die gesagt, ja, ist alles drin, ist Vollausstattung. Neupreis war, Bruttolistenpreis waren 63.000 bei mir. Also es war wirklich volle Hütte mit Felgen und allem. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich brauche noch Winterräder. Ja, warte, ich gebe dir noch welche dazu für 300 Euro oder sowas. Mhm. Ja, wirklich die eigentlich irgendwie sau viel wert waren.
Ja, klar, die kosten auch richtig Kohle eigentlich, ne?
Ja, und dann habe ich so gesagt, ich nehme den. Aber, ich habe mir den im Dezember angeguckt und habe ich so gesagt, ich darf den erst im neuen Geschäftsjahr kaufen. Mhm. Das heißt, ich kann ihn erst im Januar kaufen. Und dann habe ich so gesagt, ich kann ihn schon anzahlen. Aber wir müssen dann gucken, wie es halt einigermaßen ist von dem vom Dingens her. Dann habe ich den Tiguan dann verkauft, auch für einen richtig guten Kurs. Mhm. War eine junge Family, die den dann bekommen hat.
Ja, schön. Also,
schönes Klischee nochmal, dann war schön eingeholt. Ne? Kumpel, wie es mir gesagt hat, du fährst die absolute Daddy-Karre. Ey, es war auch so echt. Also ein schönes Auto eigentlich, auch trotzdem, ne?
Ist halt.
Aber dann abgegeben, ich hatte ja mit dem hatte ich auch noch einen Motorschaden gehabt, ey, dieses 1,4er Problem da, ey. Das ist richtig ätzend gewesen. Also ich hatte.
War das dieses Steuerkettenproblem oder?
Nee, das war. Was hatte ich gehabt? Ich hatte Kompressionsverlust. Ich hatte auch irgendwie ein Problem im Kolben gehabt. Mhm. Und das war so eine ganz blöde Geschichte. Auch nur halb kulant, da musste ich auch irgendwie Geld reinstecken. Hab dann aber das Auto dafür halt extrem gut wegbekommen.
Ja, super.
Und auch für einen extrem guten Kurs wegbekommen, was halt geil war. Und dann musste ich warten. Über Weihnachten, über Neujahr musste ich dann warten. Oh, und dann Anfang des Jahres habe ich dann gewartet, bis die wieder auf hatten, aus ihren Betriebsferien draußen waren. Dann bin ich dann hin und habe das Auto abgeholt. Da bin ich so gefreut. Oh, ganz geil. So schön.
Es war so. Schön. Solche Momente sind herrlich, ne?
Ehrlich, ey. Also als die, das war, ich war schon sehr stolz irgendwie am Anfang drauf, als man dann das Auto da irgendwie vor der Tür stehen hatte, hat so gedacht, ey geil, das hast du dir jetzt gekauft, das hast du dir jetzt schon irgendwie so verdient und so, das war schon echt cool. Und wie bin ich da zum Tuning gekommen? Eigentlich bin ich viel gefahren mit dem Golf, also wirklich echt viel. Also ich bin in meiner Zeit, in dem ich den habe, bin ich jetzt schon 80.000 Kilometer gefahren. Mhm. Warte mal, wie viel hat der jetzt? Ich bin 100.000 Kilometer mit dem Auto schon gefahren.
Du hast ihn auch Anfang 2016 war das, glaube ich, oder 17?
Nee, 2017.
2017, ja, okay.
2017. Also bin viel mit dem Auto gefahren, sehr viel. Auch viel dienstliche Strecken, weil ich einfach mega Bock hatte, mit dem Auto zu fahren. Ich weiß nicht, wie ich nach Aachen gefahren, durch Schnee und alles. Das war so geil. Ist einfach ein mega gutes Auto. Und nach und nach bin ich dann immer so ein bisschen zum Tuning gekommen, habe dann irgendwie am Anfang angefangen, bisschen tiefer mit H&R-Federn, dann Spurverbreiterung noch drauf, dann kam Ansaugung, dann kam Stufe 1, dann kam die Downpipe und dann ist das so nach und nach immer so ein bisschen gewachsen, ja. Bis hin zu, ich habe Getriebe geschrottet, Motor geschrottet und habe dann, also bei der letzten Eskalationsstufe, das war ja dann letzten Herbst, ich habe vorhin durch meine Instagram-Archivseite nochmal so ein bisschen durchgescrollt und habe dann so die ganzen Storys dazu gesehen. Und da habe ich dann gesagt, jetzt machst du es absolut richtig und nimmst nochmal Kohle in die Hand und baust ein Auto, was jetzt wirklich nochmal eine andere Dimension hat. Und
jetzt steht er da, ne? Ja.
Also man hat einfach, also ich habe halt nach und nach irgendwie immer geschaut, was habe ich irgendwie so, was kann ich mir erfüllen. Ich war noch gar nicht so mit diesen Treffen und sowas, da war ich am Anfang gar nicht so irgendwie fixiert drauf, von wegen zum Treffen fahren. Aber mir hat es schon so viel Spaß gemacht, bei dem Auto halt grundsätzlich Zeit zu verbringen oder durch die Gegend zu fahren. Und und dann weiß man ja, wie es ist. Ne? Dann kaufst du was und dann ist das geil, dann freut man sich darüber und dieses Gefühl mag man und dann kauft man wieder was, freut sich drauf.
Das ist wie eine Droge, das ist ganz also schlimm.
Wie eine kleine Droge, genau. Und so ist es ja dann nach und nach eigentlich dazu gekommen. Ausstattung, sollen wir das schon sagen? Oder?
Kannst ja grob drauf eingehen, ja.
Das
passt ja gerade.
Also ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass er Bruttolistenpreis relativ teuer war. Was hat er eigentlich alles? Also hat er eigentlich alles. Er hat das große Audiosystem, er hat das große Navi, er hat die Ledersitze, er hat dieses Schiebedach und sowas. Was war da noch irgendwie super sonder? Ja, ACC, genau, dann diese ganzen Zusatz-Airbags, die es da irgendwie gab. Was hat denn der noch? Scheibenvertönung oder sowas, aber das ist ja eine normale Ausrichtung. Also ich finde, was macht es ihnen ja am meisten irgendwie aus? Schiebedach ist, glaube ich, irgendwie so ein Plus, was viele nicht so unbedingt haben. Mhm. Das dünne Audio, das ist wirklich gut. Also da muss ich echt sagen, das ist sein Geld absolut wert. Mhm. Für mich hat Volkswagen aber auch immer schon irgendwie gute Audiosysteme gebaut. Und ist auch geil abgestimmt. ACC, Spurhalteassistent und das Mitlenken, das hat er ja drin. Mhm. Also teilautonomes Fahren in einer früheren Stufe, was er aber meiner Meinung nach für die heutige Zeit immer noch saugut macht. Also,
und überleg mal, das Auto ist rausgekommen 2012, 2013. Ne? Also es ist schon theoretisch eine Technik, die ein Ticken älter ist, aber immer noch völlig, völlig ausreichend. Ne?
Also wirklich, der Lane Assist, ich finde den so gut, also wirklich so gut. Also der ist bei anderen Firmen viel, viel schlechter und das auch in anderen Preisklassen von den Autos. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich jetzt durch die ganze Mietwagenfahrerei halt habe und deswegen fand ich es schon immer sehr, sehr gut. Das ACC ist halt für mich eines der absoluten Luxusdinger. DSG stimmt, DSG ist eine Sonderausstattung, stimmt. Was ich gut finde, also ich liebe es auch einen Schalter zu fahren, aber das DSG macht für mich auch sehr viel Spaß.
Das ist ja immer
die Emotion, die man vergleichen kann, aber für mich einfach, also für mich ist es perfekt.
Das ist ja immer eine der Fragen, Schalter oder Automatik oder beziehungsweise DSG, wo sich dann die Geister dann auch scheiden sozusagen, ne? Aber
im Leistungstuning ist natürlich irgendwie so ein Schalter eigentlich die günstigere Variante. Mhm. Wenn du sowas irgendwie, ne, wenn du mal eine neue Kupplung einbauen willst, ist es beim DSG eher schon Aua, was beim Schalter irgendwie dann relativ überschaubar noch 3 bis Anfang 4-stellig irgendwie kostet, ja. Mhm. Also das ist schon, ja, im Tuning eigentlich schon ein Vorteil. Ja. Aber lass mich mal kurz überlegen, gibt es irgendwas an Sonderausstattung, was ich bei meinem irgendwie noch vergessen habe? Diese Ledersitze, muss ich ganz ehrlich sagen, die hätte ich echt nicht gebraucht. Also die finde ich nicht gut.
Okay.
Also Leder von VW ist irgendwie echt grottig. Also selbst hinten, wo alle Arschlangen mal einer sitzt, ja, also irgendwie alle Schalt, ja. Echt, es sieht das Leder aus, als hätte ich da hier die Mona drüber geschrubbert, ne? Aber das jeden Abend in ihrem Wohnwagen oder sowas. Also ist jetzt nicht so das, was ich wirklich erwarte von so einer Firma, ja. Aber egal. Da hatte ich immer überlegt, was neu zu machen, aber dann dachte ich mir auch immer so, ach, ich weiß nicht.
Mhm. Ja, das ist die Frage, ob sich das wirklich auszahlt, ne?
Ja, ist echt so, ja, ja. Am Ende sitzt man da eh nur mit seinem fetten Arsch drauf. Und
dann
nee, ich glaube, das war's. Ja, so ein bisschen, wie wir zum Tuning gekommen sind. Also es war kein äußerer Einfluss, war eigentlich irgendwie für mich irgendwie so ein bisschen, das war auch so, ich hatte da schon wieder so ein bisschen Instagram gemacht, aber in so einer absolut, eher so in der Variante, ich habe jetzt irgendwie ein paar hundert Follower und mache das irgendwie eigentlich eher zum Spaß und habe da ein paar private Bilder noch zwischen gepostet und so. Und war da nicht so jetzt irgendwie drauf aus, da jetzt irgendwas besonders für Instagram zu machen. Ja. Ich hatte dann einfach Spaß immer an der Fotografie schon, dann irgendwie auch mit dem Auto irgendwie das zu verbinden. Und für mich war eigentlich dieses Gefühl, ey cool, das ist ein neues Projekt, hast eine neue Idee, was man machen kann, so nach und nach eigentlich ausschlaggebend.
Ja, was, bevor ich jetzt gleich anfange, darüber ein bisschen zu erzählen, was ich auch bei Instagram so geil finde, ist, man hat es ja nicht nur für andere, sondern auch für sich selber. Wie oft gucke ich mir irgendwie unsere Story-Highlights an vom Wörthersee oder von irgendwelchen Touren, die wir gemacht haben, einfach nur, damit ich es selber nochmal sehen kann. Ne?
Ja.
Weil es einfach wieder so Erinnerung vorholt und so, das macht echt Spaß.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also als ich jetzt gerade durch mein Archiv durchgeblättert habe, muss ich auch schon sagen, ey, ist schon geil, was man so alles erlebt hat. Ich habe zum Beispiel gesehen, das muss ich nochmal irgendwie raushauen eigentlich, wie ich das erste Mal, ich habe May I introduce you to your channel, und dann habe ich dann irgendwie MK7 GTI performt und habe so 3 Bilder hintereinander gemacht. Das war zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Habe ich den Leuten dann so 3 Bilder von dir in die Story gehauen und sowas. Ist echt geil gewesen. Also muss ich nachher nochmal Screenshot
vornehmen. Ja, herrlich, ey, mega gut. Krass.
So, jetzt erzähl du mal.
Ja, ich finde das ganz witzig, weil das hat so Parallelen, unsere Autogeschichten irgendwie mit einem kleinen Auto am Anfang, mit den Rallye-Streifen, dann 2017 auf den Golf 7 umgestiegen, beide Autos sind schwarz, deiner ist ja von Serie schwarz, unsere auch.
Ja, genau. Ja.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Wir hatten ja den Polo und wir wollten dann, war ich aus der Ausbildung raus, hatte halt mehr Geld zur Verfügung und habe mir gedacht, komm, jetzt hat man die Chance, man ist, ich sag mal, ohne Kinder, man hat noch viel, also noch mehr Geld zur Verfügung, wie vielleicht ein paar Jahre später, irgendwas Schönes kaufen. Und dann war ich erst auf dem Trichter, ich will auf jeden Fall ein bisschen Leistung haben, vielleicht ein Polo WRC. Und dann war es hauptsächlich irgendwie Siesprit, die meinte, ja, lass doch lieber einen Golf kaufen mit ein bisschen mehr Leistung und so. Und auch mein Vater, der früher selber Golf 1 und Golf 2 GTI gefahren ist, meinte dann, ja, kauf doch einen Golf GTI. Und so haben wir uns dann den Golf GTI angeguckt, der auch preislich zum Polo WRC, glaube ich, gar nicht damals so der große Unterschied war, weil die Polos waren ja auch limitiert. Und dann, okay, für den kleinen Aufpreis können wir das machen. Und wir haben dann einen gesucht, wir waren noch gar nicht auf Instagram, noch gar nicht irgendwie in der Tuning-Szene drin, also wirklich nichts mit Tuning am Hut, außer dass wir für uns mal im Polo diese Umbauten da, diese kleinen Umbauten da gemacht haben. Und dann haben wir geguckt, was kostet denn so ein Golf. Wir haben den als Jahreswagen gekauft, der war, glaube ich, 5 Monate alt, als wir ihn geholt haben. In Hamburg waren die alle zu teuer. Im Norden waren die gefühlt alle so 1.000 bis 2.000 Euro teurer. Und haben da mal geguckt, wir haben unseren dann gefunden in Schwabach bei einem VW-Autohaus, was auch einige kennen, Feser hieß das, was mir damals nichts gesagt hat. Und danach sich auch in Hamburg ganz viel herumfahren mit diesem Kennzeichenhalter, mit diesem vierblättrigen Kleeblatt, Feser. Und also, naja. Und dann haben wir den gefunden Und ich habe dann mit dem Typen gleich beschrieben, ja, ich würde den gerne nehmen. Dann habe ich noch ausgehandelt, dass er uns dann das CarPlay noch umsonst aktiviert, weil ich das auf jeden Fall gerne dabei haben würde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hole bei der Bank das restliche Geld dafür, weil da war gesagt auch finanziert. Und dann, als dann das Geld auf dem Konto war, das war auch so, wir haben auf die Kreditzusage gewartet. Das war dann so ein Freitag, ich gucke auf das Konto, plus x-tausend Euro. Ich so, oh, schön. und das vor der E-Mail, dass es genehmigt ist. Ne? Aber naja. Ja, dann haben wir uns ein Zugticket gebucht, nachdem wir dann den Polo verkauft haben und sind dann von Hamburg erstmal mit dem ICE nach Nürnberg gefahren. Und da war die erste Klasse-Karte so viel, also nur 5 Euro teurer als zweite Klasse, dass wir dann erste Klasse gefahren sind. Und das Geile war, wir waren die ganzen 6 Stunden allein in unserem ganzen Waggon. Und das First Class, wir haben rumgeschrien und rumgerannt und weiß wie so zwei Bekloppte.
An der Decke gelaufen.
Und ja, dann sind wir in Nürnberg umgestiegen in die S-Bahn und dann in irgendeinem, es war echt so ein Kaff-Schwabach einfach, ne? Und dann steigst du da aus, bist aufgeregt, du hast Puls von 180, oh Gott, gleich sich mal ein neues Auto, schwitzige Hände, du läufst dann da durch diese Straßen durch und dann siehst du so ein Schild, Autohaus da lang, noch 200 Meter, bist nervös und dieses Autohaus. Läufst du rum und dann siehst du dann den Verkäufer, der dich schon erwartet. Herr Pfefferkorn, das weiß ich auch noch. Und ich war dann da schon durchgeschwitzt von der ganzen Tour und aufgeregt wie so ein kleines Kind. Dann, ja, haben Sie denn die Kennzeichen dabei? Ich so, ja, Kennzeichen dabei, alles mit dabei. Und dann hat er uns dann in den Vorführraum dann gebracht. Dann stand da noch frisch poliert worden und alles. Und unsere Augen wurden so groß, total gefreut. Ja, und so hatten wir dann unseren kleinen Wagen. Und wie du auch schon gesagt hast, es war wie so ein Raumschiff. Weil wir hatten davor wirklich nur diesen Polo. Und ich kannte halt so einen Tick neuere Autos von meinen Eltern. Aber wenn du dann in so einem, ich muss auch sagen, der Golf 7R, Golf 7 GT, das sind auch Autos, die von der Ausstattung, also gerade für diese damalige Zeit, unglaublich, finde ich, so weit voraus waren in der Preisklasse. Unser GT hat, glaube ich, einen Listenpreis von, ich glaube, 43.000, 45.000, irgendwie sowas. Wir hatten von der Ausstattung ein bisschen weniger. Wir hatten kein Schiebedach, das kleine Navi, wo ich jetzt froh bin, dass wir das wahrscheinlich noch tauschen werden. Weil das ist sowas, wenn du so neuere Autos fährst, so Leihwagen und so, da merkst du schon, dass das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Jetzt haben wir, also wir hatten auch nicht, also wir hatten nicht Dyna Audio, haben dann aber den Helix nachgerüstet, die Endstufe mit dem Subwoofer, wo ich sagen muss, das ist schon echt krass geworden. Was sie da so an Kompatibilität hingekriegt haben, dann in die Reserveradmulde das Ding einzubauen, ist schon echt, echt gut. Ja, dann bist du dann mit dem Auto losgefahren und warst dann wirklich erstmal total begeistert. Da fahren wir in den ersten Tunnel rein und merken, oh, die Ambientebeleuchtung geht an, das leuchtet alles rot und guck mal. Und oh, also geil. Total, so geil. Total begeistert gewesen. Und wie kamen wir dann zum Tuning? Wir haben dann in dem Zuge eine Instagram-Seite gemacht. Ich hatte davor, glaube ich, nur eine private mit so 3-4 Fotos. Und dann habe ich gemerkt, bei Instagram ist irgendwie eine große Autoszene. Man kann sich da ein paar Tipps holen, ein paar Ideen holen. Dann haben wir ein paar Leute kennengelernt, haben dann diese GTI-Crew da gegründet und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Dann hat der erste sich Felgen geholt, dann haben alle nachgezogen, dann irgendwie ein Spoiler und hier und da. Und dann das ging so schnell, da war der Wagen schon foliert und dann kam das Fahrwerk und hier und da. Und auf einmal hat man dann so ein echt gut getuntes Auto und ich dachte, krass, das ging irgendwie jetzt in einem Jahr doch relativ schnell. Und wie du auch gesagt hast, man hat sich dann über Instagram natürlich mit so vielen Leuten dann verbunden und schreibt jetzt jeden Tag irgendwie, das ist schon krass.
Ja. Das ist absolut geil, ja,
wirklich. Einen Punkt hatten wir noch, Unterhaltskosten. Ich glaube, bist du noch nicht drauf eingegangen.
Ich mach
das mal kurz. Wir sind ja noch relativ jung gewesen, als wir den geholt haben. Wir haben ihn vor 3 Jahren geholt, da bin ich gerade 22 geworden und damals haben wir beide zusammen versichert auf dem Wagen, Vollkasko, Selbstbeteiligung waren 300 Euro, Vollkasko, Teilkasko waren 150, also so eine Standardbeträge, lagen wir bei 1200, 1300 Euro pro Jahr. Und da wir ja letztes Jahr leider einen kleinen Unfall hatten, weil uns ja jemand hinten raufgefahren ist und wir aber eine Teilschuld gekriegt haben, sind wir jetzt immer noch bei 1300 Euro pro Jahr, was ganz schön viel ist. Aber es ist mir scheißegal, weil es ist einfach wert.
Es ist einfach wert.
Steuer pro Jahr, um das noch kurz zum zweiten Punkt zu sagen, waren, glaube ich, eigentlich so 150. Aber durch die Softwareoptimierung, die ja auch eingetragen ist, ist, glaube ich, bei 190 Euro oder sowas.
Ehrlich?
Mhm. Weil okay, wir halt krass. Mehr CO2 ausstoßen.
Okay, ich sehe nämlich bei mir, ich habe nämlich so eine, ich bin ja Excel-Freund, ne? Und ich weiß genau, ne, wie viele monatliche Fixausgaben ich wo und sowas habe. Und ich weiß zum Beispiel, also ich habe einen 12. Anteil von meiner Versicherung und da steht jetzt bei mir 78 Euro. Das heißt, ich zahle im Jahr 140 Euro.
Was?
940.
Ich wollte gerade sagen, 100 Euro, so bitte was?
Wer kennt das nicht? 78 mal 12, 100.
Ja, klar, das passt.
Also ich bin ein großer Fan von Excel, aber ich kann es nicht bedienen.
Summe gleich, ja.
Summe gleich.
Anzahl 2, ja.
Genau.
Oh, herrlich.
Genau, und Versicherung, an der Kfz-Steuer, also bei meiner Versicherung muss man sagen, ich habe 35.000 Kilometer im Jahr.
Okay, das ist schon viel, ja.
Plus Fahrer ab 24, alle.
Mhm. Mhm.
Aber das habe ich erst, seitdem ich ein Maxi zugenommen habe.
Genau, ja, das hattest du.
Genau, vorher hatte ich nur Schnitt 2 Personen auf dem Fahrzeug versichert. Genau, und Kfz-Steuer steht bei mir 135 Euro. So, und dann habe ich noch Autoinstandhaltung pauschal im Monat 50 Euro.
Mhm. Stimmt.
Ja, das ist so für Öl und so ein Kram, habe ich halt jetzt irgendwie Öl, Filter, sonstiges.
Das hast du aber also dir selber ausgerechnet, oder?
Das habe ich mir selber ausgerechnet.
Ja.
Denn da ist jetzt kein Motorschaden oder Getriebeschaden dabei, da wäre das mindestens mal eine Null mehr im Monat, ja.
Da kann ich noch gerade kurz sagen, ich habe von VW selber, oder das, also das bietet, glaube ich, diese VW Leasing an, dieses Wartung- und Inspektionspaket. Das kostet, je nachdem, wenn man den Wagen kauft und wie viel man fährt und so weiter, ist das im Preis immer individuell. Ich zahle so knapp 30 Euro jetzt pro Monat dafür, dass alle meine Inspektionen umsonst sind, dass auch das Öl mit dabei ist und alle Verschleißteile, also sowas wie Zündkerzen und so weiter. Jetzt nicht die Bremsen, die sind natürlich nicht mit dabei. Aber damit spare ich mir halt ordentlich Geld, weil zum Beispiel meine vorletzte Inspektion, die große, auch mit dem DSG-Getriebeölwechsel, hätte mich über 1.000 Euro gekostet. Und allein da hat sich schon die 2 von den 4 Jahren gelohnt, auf jeden Fall.
Aufmerksame Zuhörer haben dies bereits in einer der vorherigen Folgen
mitbekommen. Das kann gut sein, ja.
Ich gucke gerade, warte mal, ich habe jetzt gerade mal nach Auto gestaffelt. Genau, ich habe die in Autoinstandhaltung habe ich gemacht, Autoversicherung, Sprit.
Ja, Sprit.
Bin ich raus. Ne? Ich gebe 1.000 Euro im Monat für Sprit aus, mindestens. Also ich bin der falsche Mann dafür. Aber das ist echt. Wie viel zahlst du für Sprit im Monat?
Das kommt drauf an. Ne? Jetzt kann man natürlich nicht in den Vergleich setzen in der Corona-Zeit, da war das nur alle 4 Wochen tanken. Aber davor, gerade in der Zeit, wo man dann doch durch Tuning und so doch ein bisschen mehr gefahren ist, viele Fotoshootings gemacht hat, mal auf ein Treffen gefahren ist, haben wir jede Woche getankt, einmal voll. Und da lagen wir halt ja bei pro Tankladung bei 80 Euro, also knappe 300, 350 Euro pro Monat, die man dann nur für Ultimate ausgibt.
Ja.
Das ist auch nicht so wenig. Wenn man das alles mal aufsummiert, wenn man noch dann das Auto noch teilweise noch abzahlt, dann ist das schon eine ganz schöne Summe, die man da pro Monat investiert. Und das halt ohne Tuning-Teile, die halt da auch nochmal was beisteuern.
Ja, ja, ja. Das ist absolut. Also die Tuning-Teile sind da raus. Ne? Das sind nur die Fixkosten.
Genau.
Wenn du da, ich sag mal, wenn du Richtung Tuning gehst, dann kannst du nochmal wesentlich mehr investieren.
So, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich würde vielleicht aber sagen, da es einfach so gut passt und wir noch zwei, drei lustige Geschichten haben, hauen wir noch was zu der Fahrschulzeit raus.
Okay, komm, Fahrschulzeit, sehr gute Idee, genau, perfekt.
Dann hau doch mal raus, ja.
Also, meine Fahrschulzeit war sehr witzig. Ich habe bei einem Fahrschullehrer Fahrschule gemacht, wo gefühlt die ganze Familiengeneration alle waren, alle beim gleichen Lehrer. Das heißt, also mein Fahrschullehrer, der lebt, glaube ich, doch, ich glaube. Also er war schon sehr alt, als ich bei ihm Fahrschule gemacht habe. Und zwar, der war irgendwie an die 70 oder sowas, knapp okay, über 70, glaube ich. Mhm. Hat den Job noch aus absoluter Leidenschaft gemacht. Es war ein geiler Typ. Also es war irgendwie, der Unterricht war cool und interessant. Also ich habe mich irgendwie total immer interessiert für dieses ganze theoretische Zeug auch Und als wir dann aber das erste Mal so angefangen haben mit Fahren, war ich persönlich, also ich war absolut unbegabt am Anfang, was diese beschissene Kupplung anging. Und das Krasse ist, ich bin im Urlaub vorher immer Traktor gefahren.
Oh, krass.
Ne? Aber die hatten, ich habe gelernt auf einem Skoda Yeti.
Okay, ja.
Absolutes, absolut ekelhaftes Auto.
Das ist so ein Rentnermobil, oder?
Absolutes
Ja.
Rentnermobil. Wirklich, ne? Das sieht ungefähr so aus, als hättest du ein Auto um einen Esszimmerstuhl rumgebaut. Oder zwei Esszimmerstühle vorne und
Ja,
hinten
ja,
halt, ne?
ja.
So sieht das Auto echt aus.
Oh
Also
nein.
wer lachen will, muss Skoda Yeti mal. Warte mal, ich muss gucken, ist das jetzt richtig? Nicht, dass ich das falsche sage. Skoda Yeti.
Ich muss
Ja,
mal
das ist er.
nachgucken.
Skoda Yeti und Yeti halt mit Y
Ja,
geschrieben, ne?
genau.
Ach so, ach, das Auto ist wie echt,
Ja,
also ne,
ja.
wirklich Esszimmerstühle, ne? So, und ich war am Anfang echt kein Kupplungskönig, habe das aber direkt nach der ersten Fahrstunde dann wieder ein bisschen hinbekommen, aber es hat mich dann schon so ein bisschen geknickt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, geil, im Urlaub immer schön hier die alten Bulldogs da rumgefahren und sowas, ne? Und dann fährst du in der Fahrschule, lässt die Kupplung kommen, abgewürgt. Boah.
Oh, das
Ich
ist
habe
auch
aber auch
schlimm.
dafür, ich habe auch auf einem Benziner gelernt, ich habe nicht auf einem Diesel gelernt. Das muss
Okay.
man dazu sagen. Also ich habe auf einem Benziner gelernt, was für die damalige Zeit irgendwie immer gefühlt ein bisschen schwieriger war. Jetzt heutzutage, keine Ahnung, eigentlich keinen Unterschied mehr macht. So, auf jeden Fall, er war sehr witzig, ne, hat irgendwie immer ganz tolle Geschichten gehabt. Meine Fahrschulzeit hat aus absoluten Kriegsgeschichten auch immer bestanden, die er mir erzählt hat. Was interessant war, manchmal war es halt schwierig zu wissen, ob es der Erste oder der Zweite Weltkrieg war, wo er
Also
dabei war.
ich glaube, die besten Geschichtenerzähler, wenn, also, wenn so ein Fahrlehrer einen Podcast aufnehmen würde, dann würde die Folge wahrscheinlich pro Episode 3 Stunden dauern. Weil die haben ja Geschichten auf Lager von dem ganzen Leben, auch von den Fahrschulsituationen. Da könnte man
Ey.
wahrscheinlich ein Buch schreiben.
Der war auf jeden Fall, der war immer sehr assi. Also er war gut, fand ich, ne? Weil er hat dich wirklich auf alles Mögliche trainiert. Und das eine war mal, wir sind aber damals bei meiner alten Heimat in so einer Ortschaft, sind wir in so eine Straße rumgefahren. Dann hat er so gesagt, ja, hier links abbiegen. Und dann guckst du so, ja, okay, fährst dann links rein. Und dann auf einmal tritt er voll auf die Bremse und sagt so, hier dürfen wir gar nicht reinfahren. Das ist Anlieger, nur anliegerfrei. Und ich so, Alter, was ein Penner, gell? Der hat dich wirklich überall hops genommen,
Schön
ne?
penetriert,
Auf der Autobahn, wir haben so eine Umgehungsstraße bei uns, ne? Und dann hat er immer gesagt, 120 ist da erlaubt. Und der hat zu mir immer gesagt, ich bin der Backsteinfuß, weil ich bin halt immer 120 gefahren. So. Und dann hat er immer gesagt, ja, wir müssen nicht 120 fahren, wir können auch ein bisschen langsamer fahren. Alter, ehrlich. Und ich so, ja, okay, gut. In meiner Fahrprüfung, ich nehme das mal kurz vorweg, an meiner
Ja.
Fahrprüfung dann fahren wir auch über diese Umgehungsstraße. Ich fahre 100, knapp über 100,
Ja.
sagt der Fahrlehrer, ja, Sie können ruhig mal ein bisschen laufen lassen, hier sind 120 erlaubt. Ich gucke so rüber zu meinem Fahrlehrer, ich gucke so nach vorne, denk so, du
Du
Wichser.
Arschloch. Ja.
Oh Mann, ey, da hast du so den Eindruck gemacht, also jetzt würde ich schneller fahren wollen, weil ich irgendwie unsicher war. Am Arsch, Alter, ich.
Oh nein, ey.
Und die allerbeste Story bei der ganzen Fahrschulzeit war, ich hatte Autobahnfahrt gehabt. Und fand das eigentlich voll geil, auf der Autobahn zu fahren. Wir sind gefahren, losgefahren. Und der hatte immer so CDs dabei gehabt mit der absoluten ekelhaftesten Musik, ne? Also was heißt ekelhaft? Also irgendwelche klassische Musik und was weiß ich, ne? Du stellst dir vor, du bist halt irgendwie eine Stunde lang unterwegs in deiner
Ja.
Fahrstunde und du hörst die ganze Zeit nur klassische Musik, ne?
Oh.
Ich hab eine geile Fahrschulzeit gehabt. So, und auf dieser Autobahn ist es irgendwann so gewesen, er hat dann gesagt, wo wir lang müssen, wann wir lang müssen. Dann sind wir auf die Autobahn, dann waren wir auf der Autobahn und ich halt hochkonzentrierter gefahren, das erste Mal auf der Autobahn gewesen, gell? Also wirklich, ich war das allererste Mal auf der Autobahn und dachte so, oh krass und so, ne? Du fährst dann auch irgendwie durch die Baustelle und dann hast du mal irgendwie einen LKW überholt und sowas. Das ist dann irgendwie alles schon sehr, das ist ja neu, ne? Und irgendwann habe ich so gedacht, sag mal, wann fahren wir eigentlich wieder runter? Und dann guckst du nach rechts, ist mein Fahrlehrer eingepennt.
Nein.
Ja, das haben wir dann so. Ich habe dann so gedacht, soll ich ihn jetzt wecken? Und ich so, ach komm, wir fahren noch ein bisschen, gell?
Fahr ihn nach Hause und setz ihn ab oder so, ey. Trag ihn
Ich
ins Bett.
bin 1,5 Stunden lang in eine Richtung gefahren auf der Autobahn. Er ist
Oh.
irgendwann wach geworden. Er sagte so, wo sind wir denn? Ich so, ja, da vorne kommen Schilder. Dann habe ich ihm das vorgelesen, was auf den Schildern steht. Er so, wo sind wir? Wo sind wir? Wir waren mittlerweile knapp über 2 Stunden von zu Hause
Nein,
entfernt.
nein.
Meine Autobahn-Session hatte ich dann
Ja,
übrigens an einem Tag abgehakt.
abgehakt, ey.
Und das hat, es hat im Strömen geregnet, der hat da gepennt die ganze Zeit. Echt? Und ich bin dann die ganze Zeit über die Autobahn gefahren, wirklich, ne?
Ach du Scheiße.
Total geil, das war total super, echt.
Krass.
Und das hat er dann nachher, er hat das ja dann auch nicht mehr irgendwie angesprochen.
Oder so. Das war ihm unangenehm
gewesen. Was er auch cool konnte, war immer, wenn du eingeparkt hast, hat er immer so, er hat, wenn du beim Einparken, da gab es ja so den, ne, Spiegel an Spiegel, und wenn der Spiegel hinten, ja, in der Kante ist, ja, einlenken, genau, und so ein Kram, ne, die ganzen Tricks, die man da irgendwie von früher noch aus der Fahrschule kannte. Und er hatte dann immer noch zusätzlich, hat er beim Einparken, wenn du neben dem Auto standest, hat er immer so in die Richtung geguckt zu dem Auto, also zum Beispiel jetzt nach rechts geguckt, hat aus dem Fenster geguckt, und immer dann, wenn du zurücklenken solltest, hat er nach vorne geguckt.
Ah,
ne, als, okay, als kleinen Trick, ja.
Ja.
Halt, ich fand ihn eigentlich witzig und cool, und er hat auch wirklich einen guten Unterricht gemacht. Aber diese Autobahn-Story, ich sag dir, ne, ich bin auch auf einmal weitergefahren. Ich hatte einfach, ich war eiskalt, ne, ich habe einfach gesagt, oh, ist doch geil. Es hat viel Spaß gemacht.
Und hast du dann beide Prüfungen beim ersten Mal bestanden?
Ja, null Fehlerpunkte. Boah, in der Theorie. Ja. Und in der Theorie, ich habe die aber auch gebüffelt. Also ich habe die Theorie, glaube ich, in 11 Minuten oder sowas geschrieben. Das war wirklich krass, ne? Der Test hat gestartet. Du kennst die ja Fragen ja, alle auswendig, und dann noch irgendwie zwei, drei Sachen da rechnen und sowas, ne? Und dann so kam dann der Schein vorne bei der Prüferin da rausgezogen. Ja, hier null Fehlerpunkte, klasse, sehr bestanden. Und bei der praktischen hatte ich auch null Fehlerpunkte, null Anmerkungen. Mhm. Halt das eine, wo er gesagt hat zu mir von wegen, ich soll hier ein bisschen schneller fahren, das hat er gerade gesagt, ja, aber das war ja, okay, nichts Schlimmes. Und was ich gemacht habe und was ich auch, ich fand das immer am geilsten, Vollbremsung. Mhm. Und ich durfte das in der Fahrprüfung, durfte ich Vollbremsung machen, und geil, ich fand das so geil.
Geil, einmal richtig den Fuß raufhämmern, ey.
Mein Fahrlehrer war nämlich auch immer so geil, der hat dann immer schon so den Gurt so angestrafft und gesagt, jetzt machen wir nochmal Vollbremsung. Da hat er immer so drin geguckt, der musste dir vorstellen, wie so ein 70 Jahre alter Mann erstmal so voll vorgeschlagen mit dem Auto. Und ich meine, ich wollte das jetzt böse ihm gegenüber, aber ja, ich habe das halt gerne gemacht, ich fand das gut.
Ja.
Und dann durfte ich es in der Fahrprüfung auch nochmal machen, das geil, war sehr geil, das geil, war wirklich cool, ja. So, das war meine Fahrschulzeit. Also alles auf Anhieb geklappt. Am Anfang halt ein bisschen, ne, Kupplungprobleme gehabt, ey, mit meinen langen Latschen. Und aber dann nachher sehr erfreut aus diesem ganzen Thema rausgegangen.
Ja, geil. Das klingt doch alles sehr gut.
Da wie war's bei dir?
Da komme ich jetzt mit meinem Gegenbeispiel. Denn meine Fahrschulzeit war so ein bisschen anders. Ich meine, man muss erstmal sagen, Hamburg, Fahrschule finden, die Plätzefreiheit war auch sehr, sehr schwer. Da... Ich meine, Hamburg ist ja die zweitgrößte Stadt Deutschlands, also mit den zweitmeisten Einwohnern. Und gerade so Fahrschulen, die neben Schulen stehen, wo am Tag 800 Schüler draufgehen, die ist dann schnell mal gerne dicht. Und dann musste ich einen Ticken warten. Ich habe dann auch erst relativ spät angefangen mit dem Führerschein. Ich war dann schon 18 oder 19. Also was heißt relativ spät? Aber viele haben ja schon BF 17 gemacht und so weiter. Ich war da nicht so, weil ich hatte irgendwie nicht so Bock drauf. Also ich weiß nicht wieso, aber ich hatte da nicht so Bock drauf. Ich habe halt gesagt, okay, wenn ich 18 bin, dann schreibe ich mich ein und so weiter. Und dann habe ich erstmal nur Theorie gemacht. Und das hat mir auch Spaß gemacht, weil es war halt relativ nah bei uns zu Hause, immer entspannt zu Fuß hingehen. Und dann sitzt du da mit 10, 15 anderen aus deiner Schulklasse gefühlt, die dann alle da fleißig am Lernen sind. Und mit so zwei, drei Leuten, die halt eine Nachprüfung haben oder weil sie irgendwie Scheiße gebaut haben, so ein Sonderseminar, die dann da mit Mitte 40 Aufbauseminare. Genau.
Aufbauseminar, Idiotentest oder
was? Ja, genau. Die dann da mit ihren 40 sitzen. Was ist das für ein achteckiges Schild? Kenne ich nicht.
Wait, what?
Ja. Nee, aber es hat echt Spaß gemacht, und bei uns um die Ecke war dann die Theorieprüfung beim TÜV. Und da gab es, also das war bei uns dieses so eine Art iPad, wo du dann halt anklicken kannst, was richtig ist, und dann gibst du es ab. Dann kriegst du vorne einen ausgedruckten Zettel, da ist dein Ergebnis raus drauf, und dann haust du einfach ab. Ich habe leider beim ersten Mal nicht so wirklich viel gelernt, weil ich dachte, ach, das ist doch alles mit Sinn, kann man das auch verstehen, ich bin ja nicht blöd. Ne? Und dann habe ich auch relativ schnell abgegeben, gehe dann vorne in, nimm meinen Zettel, guck rauf, 11 Fehlerpunkte, klapp den Zettel zu, ja, und geh aus dem Raum raus, damit alle decken, ich hab bestanden. Ich wollte mir nicht die Blöße geben, ne? Raus, schlechte Laune, Scheiße, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich habe mir echt nur einen Punkt zu viel, was halt schon schlecht war, aber die richtige Tragödie daran war, dass ich zu diesem Zeitraum meinen Führerschein gemacht habe, wo die eine der Revolutionen in der Theorieprüfung stattfand. Denn, da ich durchgefallen bin und das nächste Mal, das war glaube ich, April war das magische Datum, ich musste dann im April meine nächste Prüfung machen, die nächste Theorieprüfung. Und das war dann die Prüfung, wo Videoausschnitte mit dabei sind. Davor waren hier immer nur Bilder und Fragen. Und da waren dann Videos mit bei und neue Fragen. Und ich so, scheiße, musst du alles wieder neu lernen und dich auf die Videos einstellen und so. Und die Videos waren dann auch so assi, dass du nicht genau gewusst hast, ist der jetzt weit genug vorne oder reicht das noch? Oder irgendwie, ne? Habe ich dann ordentlich gelernt, auch sehr, sehr viel mit so einer App. Und habe es dann auch mit 0 Fehlerpunkten geschafft. Da war ich richtig, richtig froh. Und dann ging es weiter mit Autofahren. Und ich hatte insgesamt 3 Fahrlehrer, die zwar alle bei derselben Fahrschule gearbeitet haben, aber wie schon gesagt, da war halt sehr viel Wechsel, viele Schüler, viele Prüfungen, die da wirklich täglich durchgehauen worden sind. Hamburg hat, glaube ich, 8 Prüfungsbezirke und ich wurde geprüft in Altona, also im Hafenbereich. Und es ist halt wirklich Horror gewesen. Zum Beispiel Siegfried, meine Frau, die gucke ich jetzt mal an, die hat auf dem Dorf ihren Führerschein gemacht. Und wenn du da das vergleichst, das ist ein Witz. Du fährst da in eine 70er, eine 100er und eine 50er-Zone und das war's. Und in Hamburg, weißt du, da wirst du auf einer 6-spurigen Spur umgeleitet und sagst, nee, bitte einmal ganz rüber und hier und da und hier und da. Also ich war wirklich total überfordert bei den ersten Stunden. Ich hatte zuerst einen Golf 7, dann bin ich gefahren in einem... Nee, doch, ich glaube, ich bin 2 Golf 7 gefahren und dann der dritte Verlierer hatte einen BMW 3er GT. Das war eigentlich ein ganz schönes Fahrschulauto, weil der hatte eine Absaufautomatik. Das heißt, wenn abgesoffen ist, ist er automatisch wieder angegangen. Ah, das geil, war okay. Ultra gut und man darf ja, glaube ich, auch alle oder fast alle Sachen des Autos nutzen in so einer Prüfung, die das Auto dir anbietet. Deswegen war ich sehr, sehr froh. Ja, dann war Prüfungstag. Wir haben dann den Fahrprüfer vom TÜV abgeholt, der hat sich hier reingesetzt und dann ging es los. Ich sollte vom Hof runterfahren, blinke rechts, sehe dann, okay, von rechts kommt nichts, was auch egal ist, aber von links kam ein Auto, das gab mir Lichthupe. Hat mir signalisiert, hey, fahr mal. Ich trete aufs Gas. Will losfahren und mein Fahrlehrer tritt voll auf die Bremse. Sag mal, spinnst du? Der hat doch gar nicht angehalten. Ja, somit hat meine erste Fahrprüfung 3 Sekunden gedauert.
Nein!
Ich, todtraurig, hab mich geschämt wie sonst was, Rückwärtsgang rein und wieder auf den Hof rauf.
Oh Gott, wie unangenehm.
Dann fährst du eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrprüfer, mit dem Fahrlehrer nach Hause. Er sagt nur, ja, scheiße, das war aber auch ein Wichser, der Typ, aber darauf darfst du nicht reinfallen und so.
Ja, ja.
Oh, ich natürlich total verunsichert und ich konnte nicht mehr und wollte nicht mehr. Und dann war dann irgendwann der Zeit für die zweite Fahrprüfung. Da ging der Start gut los, sind auch knapp, glaube ich, 40 Minuten gefahren. Und da gab es einen Punkt, ich bin von der Autobahn wieder runtergefahren. Und die Autobahnabfahrt ging dann so hoch. Und dann sollte ich mich rechts einordnen, um die Straße dann rechts zu nehmen, also auf die große Hauptstraße, die über die Autobahn geht, raufzufahren. Und die war zweispurig. Und auf der äußeren Spur, also auf der linken Fahrspur, fuhr ein Auto und ich wollte mich halt auf die rechte Spur einordnen. Hab geguckt, okay, der fährt links, dann ist ja die rechte frei, fahr rauf, ist doch nichts passiert, keiner hat was gesagt. Dann sagte er, ja, parken Sie doch mal hier. Ja, sagte ja, das war eine Gefahr. Sie hätten nicht auf die rechte Spur fahren dürfen, weil wenn auf der linken einer fährt, der hätte ja auch rüberziehen können. Ja, bin ich auch durch meine zweite Prüfung gefallen.
Nein.
War wirklich tot. Oh Gott. War wirklich todtraurig. Also ich dachte echt, ey, ich habe kurz gesagt, auch du, ich fahre Bus und Bahn, das ist auch okay. Nee, und dann Tag der dritten Prüfung.
Oh Gott, scheiße, ey.
Also wirklich, ich aufgeregt wie bescheuert, ne, wirklich. Vor allem, das war ja noch in meiner Ausbildung und dann musste ich sagen, ich brauche wieder einen Tag frei, meine dritte Fahrprüfung, ne, und ja, diesmal schaffst du das. Und ich so, oh, wenn ich jetzt wieder verkacke, dann bin ich ja der Oberlauch. Also ich war richtig, richtig nervös. Und wir sind dann losgefahren und es war ein anderer Fahrprüfer, den kannte mein Fahrlehrer nicht, weil er aus einem anderen Bezirk kam, der war nur einmal da. Und dann sind wir losgefahren und das Wenden zum Beispiel, das ist, du fährst rückwärts in der Parklücke rein und drehst dann einfach. So, und wir sind dann in eine Sackgassenstraße gefahren mit einem Wendehammer hinten, mit so einem Wendehammer halt. Und dann sagt mir der Fahrprüfer, ja, und hier in der Straße suchen Sie sich mal eine Gelegenheit, um zu wenden. Und ich so, ist das dann ernst? Und dann fahre ich einfach so geradeaus durch, ein Wendehammer, also fahre einfach nur im Kreis, fahre wieder zurück. Ja, wunderbar, Herr Siebensohn.
Was?
Ja, dann noch eine Notbremsung gemacht. Und ja, dann waren wir schon wieder bei der TÜV-Zentrale. Ich habe mir so, ey, ich habe nicht eingeparkt. Ich bin schon wieder durchgefallen. Wie lange sind wir gefahren? Wir sind nur 24 Minuten gefahren. Ich muss schon wieder durchgefallen sein. Ich war schon so richtig nervös. Geparkt auf dem TÜV-Gelände. Sagt mir der Fahrprüfer, ja, machen Sie mal den Sitz nach hinten. Ich so, Sitz nach hinten gemacht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Führerschein. Ja. Oh, leck mich am Arsch. Ich habe nur noch...
Ja, geil.
Ja, deswegen...
alle guten Dinge sind drei.
Alle guten Dinge sind drei. Ja. Nee, deswegen... jeden versteht, der mal durchgefallen ist und der irgendwie Probleme hat.
Alter, krass.
Situation.
Ja, ist schön, ne? Geht auch gut ins Geld dann, ne? Dreimal Prüfung machen.
Oh, ey, leck mich mal. Das ganze Geld, was da reingeflossen ist, das war so ein teurer Führerschein.
Scheiße, ey. Oh, Mann. Aber das, also, boah, ärgerlich. Also, beide Male echt ärgerlich.
Ja.
Ja, das also, der Theorie ist ja natürlich absolut Selbstschuld, ne?
Ja, klar. Aber.
Oh, Mann. Da bin ich echt froh, da ich wirklich Glück gehabt einfach. Nicht. Also, alles gut gelaufen, kein Stress gewesen.
Ja.
Oh.
Ja, schreibt uns doch mal gerne eure Geschichten, wenn ihr auch was Lustiges habtet in eurer Fahrzeit, in eurer Fahrschulzeit. Sind wir mal gespannt drauf. Aber du wolltest noch was erzählen.
Nee, ich wollte eigentlich jetzt im Hinblick auf die Zeit so langsam sagen, dass wir uns verabschieden. Wir haben über all unsere Themen ausführlich gesprochen.
Wunderbar.
Ich hab noch eine coole Sache ganz am Ende. Und zwar eine Ankündigung eines Special Guests. Und zwar der liebe Danny Hunter wird uns in der nächsten Folge die Ehre erweisen, gemeinsam mal ein kurzes Interview mit ihm zu führen.
Der berühmte Zombie Hunter wird uns wahrscheinlich ein bisschen was über seine Autogeschichte erzählen, über sein Tuning. Und vielleicht holen wir noch mal so zwei, drei Fragen rein zum Thema Autopflege, weil dafür ist er ja weltberühmt, sag ich mal, dass er da den einen oder anderen Tipp geben kann. Wenn ihr eine Frage an ihn habt, schreibt die uns gerne, dann fragen wir ihn diese in unserer Session. Und ja.
Das heißt, wir freuen uns auf eine neue 7. Folge, die wir jetzt schon, wie gesagt, in Planung haben. Hoffen, ihr hattet bei dieser 6. Folge sehr viel Spaß mit Mona, Moritz und mir.
Wir brauchen ja eigentlich noch einen schönen Hashtag, ne, den die Leute uns wieder schicken können.
Hashtag Monas Bumswagen.
Das ist sehr gut, das ist sehr gut.
herrlich. Ja, genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr auch in den letzten Folgen immer so fleißig und tapfer wirklich ganz stramm bis zum Ende durchhört. Und wir werden euch versprechen, auch in der nächsten Folge wieder mit ein paar coolen Stories und einem coolen Content wieder um die Ecke zu kommen. Und würden sagen, wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Wie auch immer, wann ihr das jetzt hört, ist egal. Und
wir verabschieden uns und hören uns in circa 2 Wochen dann wieder.
Hashtag alle guten Dinge sind 3.
Oh, du Arsch, ey.